Herzlich willkommen zu Lehren lernen, dem Podcast zur Lernpsychologie von Joachim Seibt und Stefan Klausch. Schön, dass du dabei bist. Joachim, wir sind bei der 19. Folge angekommen, das hätten wir nicht gedacht, oder?
Nee, ich hätte es nicht gedacht.
Ich auch nicht. Wir freuen uns, dass ihr nach wie vor dabei seid. Und in der heutigen Folge geht es, ja, vielleicht auch um Reizworte und der Haltung zum eigenen Lernverständnis, Lehr- und Lernverständnis. Joachim, es ist so, wenn ich Gespräche an den Schulen führe mit den Lehrkräften, dann kommt recht oft eine frustrierte Botschaft rüber, dass die Ergebnisse bei den Lernerfolgskontrollen nicht entsprechend seien, dass die Schülerinnen und Schüler nicht lernen. Man hat sich doch so bemüht, das fachlich gut darzustellen. Und ich merke ganz oft, dass es da eine Korrelation gibt, wie die Lehrkräfte, die frustriert sind, über ihren Unterricht reden und dem, was rauskommt. Also es folgen in diesen Gesprächen immer so Reizworte. Und ich würde jetzt gern die einzelnen Worte, Wortgruppen, Formulierungen nennen. Und vielleicht können wir rauskriegen, woran es liegt.
Okay.
Also die These ist ja, Sprache und Denken hängen ja oft zusammen, sind ja gekoppelt. Vielleicht mag das auch hier der Fall sein. Also oft in Gesprächen, auch bei einem gestern erschienenen Interview mit PISA-Direktor Andreas Schleicher, wird von Stoff gesprochen. Immer wieder von Stoff. Und sie meinen nicht das, was wir am Körper tragen. Welche Haltung haben wir zum Stoff?
Eine ganz schlechte. Also das Problem ist, dass früher die Lehrpläne am Stoff festgemacht wurden. Seit 2016 in Brandenburg gibt es aber einen Wechsel. Wir richten uns jetzt nach Kompetenzen und der Stoff ist eigentlich in den Hintergrund getreten. Dummerweise hat das aber den Lehrern niemand erklärt. Alle haben nur gesagt, es geht jetzt um Kompetenzen und die haben gedacht, naja, früher waren es also Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, dann kamen Qualifikationen, dann kamen Schlüsselqualifikationen und jetzt sind wir halt bei Kompetenzen angelangt. Und was haben sie gemacht, die meisten? Die haben einen Stoffverteilungsplan genommen und haben geguckt, welche Kompetenz wird da eventuell ausgebildet. Das ist ja überhaupt nicht das Ziel dieses Planes. Der Plan würde eigentlich dastehen, dass man sagt, wir wollen Kompetenzen ausbilden. Und da kommen wir schon zum nächsten schwierigen Punkt. Der Schleicher mit PISA vertritt eine andere Definition von Kompetenz als Erpenbeck, der, sagen wir mal, der Vater des Kompetenzbegriffs in Deutschland ist. Und nach Schleicher kann man Kompetenzen aufbauen. Nach Erpenbeck kann man die nur erwerben. Und das Verrückte ist, wir wissen nicht, wie die erworben werden. Professor Arnold macht ein Beispiel mit Joschka Fischer und sagt, der hat die Schule abgebrochen. Und man fragt sich heute, wo hat er die Kompetenzen her, überhaupt Außenminister zu sein? Und das war ja nicht mal einer der schlechtesten, die wir in Deutschland hatten. Und man kann manchmal überhaupt nicht feststellen, wo die Kompetenz herkommt. Und das Irre ist, wir denken, dass wir die auch schrittweise aufbauen können. Und da ist meiner Ansicht nach auch ein Trugschluss drin. Erpenbeck sagt ja eher dazu, das ist eine Könnerschaft. Und die Könnerschaft, die kann man sich erwerben, die kann eben auch zufallen. Und das muss man halt sehen. Aber so im Einzelnen mit Bausteinen für jeden Schüler gleichmäßig aufzubauen, funktioniert nicht, weil wir alle unterschiedlich sind. Und da sind wir nicht wieder beim Stoff. Der Stoff ist eigentlich nur das Transportmittel, um eine Kompetenz auszubilden. Und mit dem Stoff, den wir heute Schülern vermitteln, werden die morgen keine Probleme lösen können.
Zustimmung? Bei meinen Schülerinnen und Schülern merke ich, dass sie ähnliches Verständnis von Stoff haben wie ihre Lehrkräfte. Und wenn ich sie jetzt kurz vorm Abi frage, wann beginnst du zu lernen und wie, dann kommt dann halt oft die Antwort, ja, ich lese mir den ganzen Stoff der Halbjahre nochmal durch. Und da wird mir klar, dass sie ein Fehlverständnis von Lernen auch haben.
Ja.
Also wenn die das alles nur Primat des Inhalts und inhaltlich sehen, dann verstehen sie nicht, dass im Abi halt Kompetenzen gefördert sind. Und das fachlich ist das jetzt falsch, nicht? Das Hirn ist ja kein Muskel. Aber ich denke mir das analog wie ein Muskel. Ich kann das nur entwickeln, wenn ich es aktiv tue. Und deshalb muss ich halt mal einen Vergleich schriftlich gemacht haben oder eine Beschreibung. Und das sind halt Kompetenzen. Und so mit dieser Vorstellung gehen die Schülerinnen und Schüler meistens nicht rein.
Genau, das ist das. Also das ist halt auch mein Problem. Die Schule ist die Institution, wo man das Lernen lernen soll und nicht den Stoff. Und das Problem, das wir haben, ist, dass die Lehrer nach wie vor denken, die müssen den Schülern den Stoff beibringen. Dabei gibt es aber in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren einen Paradigmenwechsel. Und zwar nicht, dass wir den Schülern was beibringen, sondern dass die Schüler sich was aneignen. Die aktive Rolle ist sozusagen komplett gewandelt von Form beim Lehrer zu den Schülern, die im Klassenraum sitzen. Und das haben die Lehrer für sich nicht vollzogen. Und ich weiß halt nicht, wie man das den Lehrern noch klar machen kann, weil sie haben es in ihrer eigenen Schulzeit anders erlebt, haben es so gelehrt bekommen, wie sie es machen sollen. Und auf einmal sagt man denen, nee, das ist falsch, macht's mal anders. Und wer ändert was ohne Not an seinem Arbeiten? Das macht niemand.
Ich bin neulich mit meiner kleinen Tochter an meiner aktuellen Schule vorbeigefahren und sie saß auf dem Vordersitz und dann schräg gegenüber der Ampel war die Schule und ich wollte ihr sagen, dass ich dort arbeite. Ich meine, sie ist anderthalb, nicht? Aber man unterhält ja so ein Baby im Auto und statt, wie ich es früher gemacht hätte, zu sagen, guck mal, da drüben bringe ich Kindern was bei, habe ich jetzt gesagt, da drüben helfe ich Kindern beim Lernen.
Und damit hast du eigentlich genau diesen Wechsel vollzogen. Also vom Beibringer zum Coach. Und in dem Moment ändern wir unsere Rolle komplett.
Ja.
Und das muss ich also halt den Schülern auch deutlich machen, dass ich mich aus der Lernverantwortung rausnehme und die Schüler für das Lernen komplett verantwortlich mache. Und dabei helfen natürlich auch manche Dinge im Unterricht. Ich habe noch gelehrt bekommen, wenn du eine Aufgabe an die Schüler gibst, musst du durch die Klasse gehen, musst gucken, was die machen. Heute würde ich sagen, Irrtum. Nicht durch die Klasse gehen, nicht kontrollieren, weil Kontrolle hat so den Anschein, als würde ich die Verantwortung wieder übernehmen wollen. Ja. Und ich muss den Schülern immer wieder sagen, nee, ich sitze vorn, du kannst gerne zu mir kommen, wenn du eine Frage hast, dann werde ich dir versuchen, die zu beantworten. Aber du musst das wollen. Nicht, dass ich zu dir komme und dir sage, ja, hast du was falsch gemacht. Das bringt's nicht. Und das Problem, das wir haben, ist halt auch, der Kramer beschreibt das gut in seinem Buch Unterricht ist Kommunikation, dass wir eigentlich nicht zwischen Stoff und Schüler stehen, sondern dass wir den Weg vom Stoff zum Schüler eigentlich nur offerieren. Und der Schüler muss selber zu dem Stoff kommen und da entwickelt er seine Kompetenzen. Ich bin sozusagen nicht der Mittler von dem Stoff, sondern ich bin der Helfer zum Gucken, wo es hingeht.
Ich glaube, den meisten Lehrkräften fällt es schwer, das auszuhalten, dass sie im Unterricht eine passivere Rolle einnehmen, als das historische Bild es so immer gezeigt hat. Der Lehrer, das impliziert ja schon eine Aktivität, Hierarchie, da lehrt einer und der andere nimmt auf. Oder der Erzieher. Das ist ja immer mit so einer Verantwortung und einer Aktivität verbunden. Also unsere Berufsbezeichnung schon.
Ja.
Aber wenn ich jetzt sagen würde, oder wie du sagst, Coach oder Lernbegleiter, das ist ja ein ganz anderes Bild.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, manche Lehrkräfte fühlen sich fast nutzlos, wenn sie vorne sitzen und nicht gerade eloquent, fachlich korrekt, frontal darstellen. Aber ganz im Gegenteil.
Genau, ganz im Gegenteil. Also man hat ja heute festgestellt, von dem, was wir den Schülern beibringen in der Schule, brauchen die etwa 20%. 80% brauchen die nicht. Und da muss man natürlich schon mal fragen, was macht man da mit den 80% Stoff? Und das, was halt dahinter steckt, ist, wir versuchen den Schülern an diesem Stoff Kompetenzen beizubringen. Bloß wir sagen denen das nicht. Wir versuchen immer den Stoff zu vermitteln und die Kompetenzen sollen automatisch nebenher entstehen. Mhm. Und das ist halt auch so ein Übel von Unterricht. Ich erkläre den Schülern am Anfang nicht, was eigentlich in der Stunde passieren soll. Also ich habe ein Ziel für die Stunde und das zeige ich den Schülern, was eigentlich in der Stunde gedacht ist. Und die Schüler können selber nachvollziehen, am Ende der Stunde habe ich das erreicht, was da angeboten wurde? Oder bin ich hier völlig fehl am Platze? Muss ich noch was anderes machen? Muss ich noch was nachfragen? Und diese Kompetenz, eigentlich der Schüler, sich im Unterricht selber zu beobachten und zu gucken, was erreiche ich, das ist das, was in der Schule fehlt. Die meisten Schüler gehen in den Unterricht rein und müssen sich von den Lehrern dann irgendwie durchleiten lassen. Und die sind denen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Ja. Wir haben mitunter so ein mechanistisches Bild, nicht? Also bei manchen Lehrkräften sieht man das, als wenn sie so mit Maschinen, so Kaffeemaschinen arbeiten. Also wenn ich auf den Knopf meiner Kaffeemaschine drücke, dann weiß ich ja, danach kommt immer der gleiche Kaffee raus. Wenn ich es morgen mache, kommt wieder der gleiche Kaffee im gleichen Mengenverhältnis raus. In der Schule funktioniert das aber nicht. Selbst wenn ich nochmal anders erkläre oder langsamer erkläre, der Kramer sagt es ja auch, über Kommunikation entscheidet der Empfänger. Das heißt, ich weiß nicht, was im Kopf meines Schülers vorgeht.
Genau. Und ich habe 25 oder 30 davon in der Klasse sitzen. Und da muss man sagen, das ist jede Kaffeemaschine ist anders dort. Da sitzen 25 unterschiedliche Kaffeemaschinen. Demzufolge kommt doch 25 mal unterschiedlicher Kaffee raus.
Mit einer Eigenlogik. Und wir wissen ja, Lernen passiert nur, wenn es für die Kinder bedeutsam ist, wenn es ihnen irgendwie wichtig ist. Das heißt, es ist wirklich die Herausforderung, eine Haltungsänderung zu bilden und es auszuhalten, dass vielleicht ein Schüler das Angebot, was ich mache, ein Angebot mache, nicht gleich annimmt.
Vielleicht nimmt das überhaupt nicht an.
Kann
ich ja nichts machen.
Und das dann nicht persönlich zu nehmen.
Nee, das ist halt auch wichtig, ja. Sehe ich genauso.
Exkurs Konstruktivismus. Der Konstruktivismus ist eine Erkenntnistheorie, die davon ausgeht, dass der Mensch die Welt durch seine eigene Wahrnehmung selbst konstruiert, daher der Name. Erkenntnis basiert demnach auf der Sinnkonstruktion und Erfahrung des Menschen. Welche Konsequenzen ergeben sich jetzt für den Unterricht? Wenn man das systemtheoretisch sieht, sind Schülerinnen und Schüler strukturdeterminiert und nicht triviale Maschinen, seltsame Wörter. Aber kurze Erklärung. Strukturdeterminiert bedeutet, sie agieren zu ihren eigenen internen Bedingungen auf Grundlage ihres bisher Erlebten. Sie haben eine Eigenlogik. Und zugleich sind sie nicht trivial. Trivial wäre ein Espressoautomat. Wenn ich den Knopf drücke, kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Schülerinnen und Schüler nicht. Sie agieren manchmal irrational. Was heißt das jetzt? Ich kann sie nicht von außen zu bestimmten Reaktionen veranlassen. Also eine lineare Input-Output-Wissensvermittlung durch Frontalunterricht ist gar nicht möglich. Lehren ist demnach eher als Anregen zum Selbstlernen zu verstehen. Nur zu den eigenen Bedingungen kann Wissen konstruiert werden. Die Schülerinnen und Schüler glauben nur, was sie selbst konstruieren. Damit einhergehend gibt es so auch einen Wechsel der Verantwortung. Wenn die Schülerinnen und Schüler es sind, die den Konstruktionsprozess leisten, und sie müssen es ja, weil sie haben die Eigenlogik. Ich kann denen ja auch nicht in die Köpfe schauen. Selbst wenn ich noch so eloquent und anders erkläre, ich kann nicht wissen, ob er mir zuhört, ob er es verstanden hat oder nicht. Deshalb passiert auch ein Wechsel der Verantwortung. Und welche Prinzipien herrschen nun für den Unterricht? Als Lehrkraft wäre es gut, reale Situationen zu schaffen, konkrete Anwendungskontexte zu geben für eigenständiges Erkennen, eigene Lernfragen zum Thema formulieren lassen und selbst Lernkompetenzen ausbilden. Nur so kann Wissen eigenständig konstruiert werden. Und ganz wichtig, aushalten. Aushalten, denn sie agieren nur zu ihren eigenen Bedingungen. Es ist ihre Verantwortung. Exkurs Ende. Vielleicht reden wir noch über ein plastisches Beispiel, wo der Inhalt vielleicht nochmal vorkommt, Stoff in Anführungsstrichen, und zwar über Spaghetti Carbonara, Joachim.
Sehr lecker.
Gut. Wie sieht Spaghetti Carbonara aus? Wir haben die Spaghetti gekocht, obendrauf tun wir die entsprechende Soße mit dem Käse, Bisschen Salat als Beilage, sieht toll angerichtet aus. Ich
Ja.
könnte es jetzt aber auch anders machen.
Ja, das ist halt dieser Vergleich, den ich auch gerne habe. Essen und Lernen. Das ist ja, fällt für mich so etwa in das gleiche Schema. Es ist eine Einzeltätigkeit. Ich kann es also lernen, geht nicht zu mehreren, weil ich nur mit meinem Gehirn arbeite. Ich kann mich danach gerne austauschen und wieder Neues noch aufnehmen, aber Lernen und Üben sind Einzeltätigkeiten, wie Essen. Es macht zwar in der Gruppe mehr Spaß, deswegen setzen wir die Schüler ja auch in Gruppen zusammen, dass die also zusammen lernen können, aber es bleibt trotzdem eine Einzeltätigkeit, auch wenn die zusammensitzen. So, und jetzt steht das Essen da. Und wenn der Lehrer halt das anbietet, den Inhalt, muss er sich darüber Gedanken machen, dass das schmackhaft aussieht. Also sozusagen, dass ich Neugier wecke beim Lernen. Ich muss irgendwie einen Aufhänger finden, dass sie sagen, oh ja, ich habe Appetit, würde ich gerne essen, würde ich gerne lernen. Also das wäre genau der Punkt, den Unterricht ausmacht. Und was wir manchmal erleben, ist halt, dass Lehrer denken, oh, das ist alles ein bisschen groß und das Problem, das kriegen die Schüler wahrscheinlich nicht. Was machen sie? Die machen solche kleinen Portionen und versuchen das also in kleinsten Portionen schon durchgemengt den Schülern mundgerecht zu servieren, dass sie nicht erst kauen müssen.
Das heißt, die nehmen die schön angerichtete Portion Spaghetti und hauen die in einen Mixer.
Na?
Im Prinzip ist es ja immer noch das gleiche Essen.
Ja.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das dann angenommen wird,
Ist gering.
ist gering.
Weil die Pampe, die da rauskommt aus dem Mixer, sieht nicht mehr aus wie Spaghetti Carbonara.
Ja, also was schließen wir daraus? Es kommt weniger auf das Was an, sondern auf das Wie. Wenn das Wie mit den eigenen Bedürfnissen irgendwie aufeinander trifft des Schülers, dann ist die Bereitschaft, vielleicht da mitzugehen, höher.
Ja, in jedem Fall. Und wenn ich als Lehrer ihm sogar vielleicht zwei Möglichkeiten biete oder drei, ist die noch höher. Jede Entscheidung, die ein Schüler im Unterricht treffen kann, für sich, bindet ihn stärker an den Unterricht.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass ihr heute bei den Begriffen Stoff, Spaghetti Carbonara, Vermittlung, Eintrichtern vielleicht neue Impulse bekommen habt und mal in euch gehen könnt, ob ihr so einen Haltungswandel vielleicht schon vollzogen habt oder in der Lage seid, den zu vollziehen, ob ihr sowas aushalten könntet, zum Lerncoach zu werden.
Ja, ehe du Schluss machst, hätte ich gerne noch eine Bemerkung.
Na immer.
Achtung, wenn ich anfange, diesen Umstieg zu machen und die Schüler kriegen dieses mit, rutsche ich sozusagen aus der Gegnerrolle vom Leistungsforderer heraus und bin auf der Seite des Lernerfolgsorientierten, der also den Schülern gerne einen Lernerfolg orientiert geben möchte. Und das führt dazu, dass die Schüler genau darüber mit anderen Lehrern reden. Ende von dem Lied ist, dass die Schüler lieber in den Unterricht gehen, bei denen, wo der Lehrer der Coach ist, aber es entsteht unter den Kollegen auf einmal sowas wie ein Feindbild, weil ich auf einmal anderen Unterricht mache als den gewöhnlichen. Und das bringt Druck auf die anderen Lehrer, die sich eigentlich nicht umstellen wollen. Und damit muss man halt rechnen, wenn man anfängt, die Rolle zu wechseln.
Ja, aber wir hoffen auf offenherzige
Kollegien.
Kollegien. Ja, vielen Dank, Joachim.
Gern.
Wir freuen uns auf Folge 20. Gern auch auf eure Themenwünsche. Wenn ihr Kommentare, Wünsche habt, dann an lehrenlernenpodcast@gmail.com. Macht's gut.